Wir wollten ausgewählte Psalmstellen besprechen. Psalmstellen, bei denen man beim Lesen hängen bleibt, weil sie ausgefallen oder auffallend sind. Und wir lesen heute ein Wort aus Psalm 131. Ich wandle nicht in großen Dingen, die mir zu hoch sind. Ja, ich habe meine Seele gesetzt und gestillt. So ist meine Seele in mir wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Israel, hoffe auf den Herrn. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es ist vor ein paar Wochen in einem deutschen Verlag ein amerikanischer Roman erschienen. Es ist ein sogenannter Pfarrerroman, das ist augenblicklich die große Mode, nicht? Über Priester oder Pfarrer Romane zu schreiben. Dieses Buch heißt Die Karriere, so der deutsche Titel. Es leuchtet tief hinein, so ins Leben der Pfarrer und der Gemeinden. Und da kommt ein Gespräch vor, das mich sehr bewegt hat. Da sitzen zwei völlig ungläubige, gebildete Herren, ein älterer und jüngerer, beieinander, trinken Wein und unterhalten sie sich. Und dann schimpft einer über die Pfarrer. Das ist ein nicht ausgehendes Gesprächsthema. Und dann sagt der andere, und das hat mich bewegt, sei nicht so streng mit ihnen. Es ist ja schließlich nicht so einfach. Wenn jemand einen überholten Glauben hat, und dennoch ein modernes Publikum zufriedenstellen soll. Stellen Sie sich meine Lage vor, nicht? Wenn jemand einen überholten Glauben hat und dennoch ein modernes Publikum zufriedenstellen soll. Und wie ich das las, habe ich lachen müssen, habe gedacht, also so denkt zum Beispiel ganz Bredeney, tot sicher nicht. Die armen Kerle, einen überholten Glauben, das ein modernes Publikum zufriedenstellen. Lieben Freunde, wer so spricht, hat keine Ahnung von der Bibel, von wegen überholten Glauben. Sehen Sie, in demselben Gespräch kommt nämlich nun noch ein merkwürdiger Satz vor. Da sagt der jüngere Mann, ja, also völlig ungläubig, in der letzten Zeit habe ich mal einige Teile der Bibel durchgelesen. Und ich bin erstaunt, wie wesentlich die Bibel ist. Wenn Ihre Aussagen glaubhaft wären, so, also Sie sind es nicht, denkt der Mann, nee, so böte sie die Lösung für das ganze hoffnungslose Durcheinander, in dem die Welt sich jetzt befindet. Der Mann ist ja doch so ein kleines Lichtchen aufgegangen, wie wesentlich die Bibel ist. Wenn die Aussagen der Bibel glaubhaft wären, dann hätten wir wirklich hier ein Rezept, die Welt zu heilen, sagt er. Nun, meine Freunde, ich möchte Ihnen sagen, Gott sei Dank ist die Bibel glaubhaft. Ich habe laut gelacht, als ich gestern einen Leitartikel über der Welt las, einer großen Zeitung. Fängt an, nicht wahr, es sei so eine biblische Legende. Einfach die Bibel, ohne weil das als mythische Legende abgetan, nicht? Im Leitartikel einer Tageszeitung. Ich möchte Ihnen sagen, mit tiefster Überzeugung, Gott sei Dank ist die Bibel glaubhaft und ihre Aussagen glaubhaft, denn hier spricht der lebendige Gott. Und darum ist das wirklich nicht ein überholter Glaube. Nein, ich bin nicht in dieser dämlichen Lage, dass ich diesem hochachtbaren modernen Publikum überholten Glauben anreden muss. In dieser Lage bin ich nicht. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, wir sind die Einzigen, die heute was zu sagen haben. Die Einzigen. Die Bibel ist die Einzige, die was zu sagen hat. Hier ist nicht ein überholter Glaube, sondern dieses Buch ist unheimlich aktuell. Hier ist von der ersten bis zur letzten Seite davon die Rede, was die Menschen heute im Jahre 59 umtreibt. Nehmen Sie nur unseren heutigen Text. Da ist davon die Rede, wie unsere friedelosen Seelen zum Frieden kommen. Na, ist das ein Thema oder nicht? das uns beschäftigt. Das ist keine überholte Frage. Wenn ich diese arme Menschheit um mich herum ansehe, dann sage ich, es gibt überhaupt keine wichtigere Frage als die, wie kommen unsere friedelosen Seelen zum Frieden? Ich muss den Text nochmal lesen. Mein Respekt vor der Aufmerksamkeit der Gemeinde ist nicht unbegrenzt. Darf ich es lieber nochmal lesen? Ich wandle nicht in großen Dingen, die mir zu hoch sind. Wunderbar. Ja, ich habe meine Seele gesetzt und gestillt. So ist meine Seele in mir wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Israel, hoffe auf den Herrn. Wir überschreiben den Text und die Predigt. Wie komme ich zum Frieden meiner Seele? Ich möchte so vorgehen, dass ich drei Worte aus unserem Text unterstreiche. Erstens das Wörtlein, doch Herr. Wir wollen zunächst einmal darauf achten, dass der David, der hat diesen Psalm gedichtet, der König David, der könnte auch ein Buch schreiben, vom Hirtenjungen zum Königsthron, nicht? Dieser David rühmt herrlich den Frieden, den er gefunden hat, den Frieden seiner Seele. Er sagt, ich habe meine Seele gesetzt und gestillt. Wo Luther gesetzt übersetzt, da steht im Hebräischen ein Wörtlein, das gebraucht wird zum Beispiel, wenn ein Bauer mit der Egge über den Acker geht. Habt ihr schon gesehen, mit so einer Egge, mit so Haken, da wird der Acker planiert. Da werden so die kleinen Hügel eingeebnet. Wenn es uns möglich wäre, etwa ein stürmisches Meer zu beruhigen, dann stände dieses Wort hier. Das ist gemeint. Ich habe die wilden Wogen meiner Seele zur Ruhe gebracht. Nun, meine Freunde, das möchte man gern können, ne? Die wilden Wogen, Leidenschaften, Sorgen, was alles da ist, zur Ruhe bringen. Kann man das denn? David, wie hast du das gemacht? Und da sagt David, Israel hoffe auf den Herrn. Der Herr. Ohne ihn gibt es in unserem Leben keinen Frieden in der Seele. Meine Freunde, keine Urlaubsreise, kein Nervenstärkungsmittel kann das ersetzen. Nur der Herr kann Frieden in der Seele geben. Und sehen Sie, das ist die Katastrophe. Rufe unserer Zeit, dass man zwar Gott gelten lässt, man würde sich genieren, Atheist zu sein, aber dass man ihn bei allem und jedem ausklammert. Und darum sind wir friedelose Leute. Wir machen unseren Beruf ohne den Herrn. Wir machen unser Familienleben ohne den Herrn, unser Privatleben ohne den Herrn, unsere Ehe ohne den Herrn. Das ist so, wie es ist. Friedenloser Kram. Ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen, das mich gerade in den letzten Tagen sehr bewegt hat. Es hat eine große öffentliche Diskussion stattgefunden, die sehr interessant ist. Das fing so an, dass die Vertriebenenverbände große Tagungen hatten. Da wurde lauthals gefordert, das Recht auf Heimat. Das wurde nun von Pastoren theologisch und von Philosophen philosophisch und von Großmüttern sentimental begründet. Der Mensch hat ein Recht auf Heimat und das ist ja sicher richtig, nicht? Und daraus nun die politischen Konsequenzen. Und da hat ein Professor Iwand, ein wackerer Mann, den Mut gehabt, und hat an die Zeitung Die Welt ein Eingesandt geschrieben. Und hat geschrieben, überlegt mal, wie das deutsche Gebrüll vom Recht auf Heimat wirken muss auf die östlichen Völker. Wir sind in die Völker der Welt im Kriege reingebrochen und haben Millionen Menschen ihrer Heimat geraubt. Wir haben Juden, die unter uns waren, 6 Millionen, die ein Recht auf Heimat hatten. weggenommen aus ihren Häusern und umgebracht. Wir haben 100.000 Fremdarbeiter aus der Heimat weggeführt, wir Deutschen, und haben sie in der Fremde umkommen lassen. Und dann sagt der Professor Ivan, überleg mal, wie das wirkt, wenn wir, die wir Millionen Menschen die Heimat geraubt haben, wenn wir schreien vom Recht auf Heimat. Wir sollten vielmehr jetzt, so schreibt Professor Ivan, dem eingesandt, mal überlegen, ob die Heimatlosigkeit von Millionen Menschen nicht ein Zeugnis davon ist. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich fein. Er sucht die Sünde auch der Völker. Professor Ivan schreibt in einem anderen Blatt der Jungen Kirche, er habe darauf eine Flut von Briefen bekommen, zum Teil unerträglichen Briefen. Und nun veröffentlicht er einen Brief einer Studentin. Und diese Studentin, schade, dass ich die ganzen Briefwechsel nicht vorlesen kann, das wäre allein schon drei Predigten, nicht? Ja, diese Studentin schreibt so, lieber Professor, wir müssen uns regen, nicht wahr? Und so, lassen Sie doch bitte mal in der Sache Gott aus dem Spiel. Mir ist die Gerechtigkeit Gottes im Geschichtsablauf sehr zweifelhaft, schreibt sie. Und dann kommt immer wieder der Satz, nun wollen wir den alten Herrn aus dem Spiel lassen, den alten Herrn, das ist Gott, aus dem Spiel lassen. Und ich bin überzeugt, dass Millionen ihr zustimmen. Und den alten Herrn aus dem Spiel lassen, das ist eine politische Frage. Und das ist interessant, der Brief von Professor Ivan, da sagt er, verehrtes Fräulein, Sie wollen Gott aus dem Spiel lassen. Da, wo es Ihnen unbequem ist, von ihm zu reden. Das ist die Situation in Westdeutschland, schreibt er. Dass wir, wenn es drauf ankommt, Gott aus dem Spiel lassen. Und wir maßen uns an, wir wollen die östlichen Gebiete befreien von der Herrschaft der Gottlosigkeit. Wir sind ja genauso gottlos, nur sahen wir es nicht. Wir tarnen das. Alles so ankommt, dass wir Gott aus dem Spiel. Und dann fährt Professor Ivan weg. Sie wollen Gott aus dem Spiel lassen. Verehrtes Fräulein, das ist ja gerade das Unheimliche, dass man das nicht kann. Gott spielt nämlich immer mit. Das kann man nicht. Und sehen Sie, weil wir dieses irrsinnige Ding machen, dass wir in Wirtschaft, Politik und überall Gottes im Spiel lassen, darum kann nicht Friede werden in der Welt. Und weil Sie in Ihrem persönlichen Leben genau dasselbe tun, zwar glauben, dass es ein Gott ist, aber Gottes im Spiel lassen, nur Ihr Mädel, Ihr Verhältnis zu jung, da hat Gott nichts zu sagen, nicht? Im Sexualleben hat Gott nichts zu sagen. Lassen wir es im Spiel, nicht? Oder im Geschäftsleben lassen wir Gott aus dem Spiel. Sehen Sie, das ist unser Unglück, weil es so ist. Darum haben wir keinen Frieden im Herzen. Frieden im Herzen, das hängt zusammen mit dem lebendigen Gott. Dass man ihn im Spiel seines Lebens mal wirklich dabei sein lässt. Und nun sagen Sie, ja, wie komisch, mir geht's so, sagen mir viele, wenn ich mich um Gott gar nicht kümmere, dann bin ich ganz ruhig. Aber wenn ich an Gott denke, dann werde ich ja gerade erst unruhig. Gott macht mich nicht ruhig, sondern Gott macht mich unruhig. Da sage ich richtig, so muss es sein. Denn wenn du mit Gott nur leise anfängst, dann kommst du in die Welt der Wirklichkeit hinein. Und dann wird auch die Wirklichkeit deines Lebens offenbar. Da wird deine Sünde offenbar. Jawohl, wenn wir mit Gott zu tun kriegen, dann ist von unserer Sünde die Rede. Da wird man sehr unruhig. Und darum sage ich Ihnen, dann gehen Sie schleunigst mit all Ihrer Unruhe, Schuld und Sorge dorthin, wo dieser Herr uns am allerfreundlichsten erscheint, nämlich an seinem Kreuz. An seinem Kreuz. Lassen Sie uns unter Jesu Kreuz gehen. Da darf man abladen. Schuld und Vergangenheit. Da gibt es Vergebung. Da gibt es wirklich Frieden durch Vergebung der Sünden und Frieden im Herzen. Da ist Befreiung von der Vergangenheit. Israel hoffe auf den Herrn, auf den Herrn, der am Kreuz für mich starb. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gottes Lammes Wunden am Kreuz von Golgatha. Das ist die Antwort auf die Frage, finde ich Frieden meiner Seele. Und nun will ich ein zweites Wörtlein unterstreichen. Entwöhnt. Darf ich den Text nochmal lesen? Ja, ich habe meine Seele gesetzt und gestillt, so ist meine Seele in mir wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wir wollen den David fragen, David, du rühmst dich, ich habe Frieden hier drin. Zeig mir den Weg dazu. Und David antwortet uns. Und da finde ich es einfach großartig, dass der David uns jetzt nicht eine großartige philosophische Rede hält. Oder Atemübung, Mazzanano, oder so irgendwas empfiehlt. Yogi, innen gucken so lange, bis alles abgestorben ist oder irgendwas Komisches. Der David ist viel nüchterner. Ist ein alter Hirte und jetzt König. Der David sagt, ich will euch einen Weg zum Frieden zeigen und ich will euch ein Beispiel sagen. Dann nimmt ein Beispiel aus der Kinderstube. Nun habt ihr davon, meine lieben Jungs, wenig Ahnung, trotzdem ihr selber mal Babys gewesen seid, aber ihr erinnert euch schlecht daran. Aber hier diese Mütter und Väter, die verstehen es gut. David führt in die Kinderstube und sagt, da ist also ein Baby. Das ist lange Zeit von der Mutter an der Brust genährt und gestillt worden. Und nun soll dieses Kind entwöhnt werden. Das ist ein Kampf. Das ist der erste Schock im Leben von so einem Baby. Es begehrt nach einer Nahrung, die es nicht mehr kriegen soll. Das ist nicht einfach. Und nun sagt David, ehe ich Frieden fand, musste meine Seele auch entwöhnt werden. Und du findest im Leben keinen Frieden und bleibst der friedlose Mensch, wenn du nicht so eine Entwöhnung erlebst. Und nun möchte ich mal ganz kurz Ihnen skizzieren, wovon wir entwöhnt werden müssen, wenn wir Frieden finden wollen. Ich möchte so ein paar Dinge eben so andeuten. David nennt hier als erstes, ich wandle nicht in großen Dingen, die mir zu hoch sind. Man muss entwöhnt werden von großen Dingen, die einem zu hoch sind. Was ist das nun? Vielleicht trifft das einen Menschen, der im Leben von Gott einen kleinen Lebenskreis hat und das Gefühl hat, ich könnte mindestens Minister sein. Nicht? Oder so eine Hausfrau nur am Herd stehen. Ich habe mir das anders gedacht. Dass man Ja sagt zu seinem kleinen Lebensbereich. Aber ich will hier nicht weitermachen. Sehen Sie, als Jugendpfarrer muss ich mal eben sagen, ich möchte jetzt nicht gegen Ehrgeiz allzu viel sagen. Denn ich könnte mir denken, dass ein Penäler jetzt sagt in der Mathematikstunde, wenn es schwierig wird, ich schalte ab, ich wandere nicht in hohen Dingen, die mir zu groß sind. Und so ist das dann, so ist das bestimmt nicht gemeint, nicht? Ich will Ihnen sagen, was nach meiner Überzeugung damit gemeint ist, mit den hohen Dingen, die uns zu hoch sind, von denen wir entwöhnt werden müssen. Die sind die hohen Dinge, von denen wir entwöhnt werden müssen. Dass wir Gott mit dem Intellekt verstehen und begreifen und fassen wollen. Dass wir über Gott diskutieren und reden und reden. Oder gar, dass wir den lebendigen Gott kritisieren. Wie kann Gott dies zulassen? Wie kann Gott jenes zulassen? Das sind Dinge, die ihn allzu hoch sind und mir auch. Ah, liebe Freunde, wir finden erst Frieden, wenn wir von diesem hochmütigen Tun, als wenn wir Gott gleichgestellt wären, entwöhnt sind. Es ist nötig, dass wir ganz einfach schlichte Kinder des lebendigen Gottes werden, die ihm gehorsam sind und vertrauen. Und ein anderes, wovon wir entwöhnt werden müssen, wenn wir Frieden der Seele haben wollen, das ist unsere eigene Gerechtigkeit. Lieben Freunde, es ist etwas Eigentümliches, wie wir alle miteinander in uns selbst verliebt sind, wie Narziss, der in den Spiegel des Baches schaut und alles darüber vergisst, weil er sich selber sieht, nicht? Wir sind alle in uns verliebt. Und wir können es ja einfach schwer fassen, was die Bibel sagt. wenn in uns auch nur ein einzig Gutes wäre, hätte der Sohn Gottes nicht für uns sterben brauchen. Wir sind wie Schornsteinfeger, sage ich immer. Was der anfasst, das ist dreckig. Unser bestes Werk ist befleckt. Dann ist Hochmut dran, nicht? Wenn ein einzig Gutes in uns wäre, hätte Jesus nicht für sie sterben brauchen. Das fassen wir schwer. Und da sagen wir, also wir Christen, nein, so ist es nur doch nicht. So schlimm steht's nicht. Also natürlich, wir sind allzumal Sünder, sagen wir. Natürlich, wir haben manches zu bereuen. Natürlich, wir haben unsere Fehler, wir sind Menschen. Aber, und sehen Sie, mit diesem Aber beginnt der Lobgesang auf die eigene Gerechtigkeit. Nicht? Es ist unerhört, wie die Bibel spricht. Die sagt, du musst mal Gott so ernst nehmen, dass du das sagen kannst. Es ist auch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben. Oder an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Ach, meine Freunde, dass wir uns doch vor Gott so verloren geben wollten mal, damit er uns endlich begnadigen kann. Und sehen Sie, da kommt der Friede. Solange wir mit unserer eigenen Gerechtigkeit dastehen, ist immer Friedelosigkeit da. Immer Friedelosigkeit. Erst wenn ich von Gott einmal verloren gehe, die Hölle verdient, ist richtig. Und dann kann die Gnade Gottes in Jesus in mein Leben kommen. Und der Friede, ne? Da brauche ich nichts mehr entschuldigen. Da kommt es auch ein bisschen mehr oder weniger, aber sieht gar nicht mehr an. Herr, ich brauche nur Gnade. Und da ist der Friede. Und entwöhnt werden müssen wir, meine Freunde, von unserer elenden Liebe zu unserer Sünde. Ich kriege immer gesagt, der moderne Mensch weiß nicht, was Sünde ist. Sie wissen alle ganz genau, was ihre Sünde ist, die sie friedlos macht. Und die sie nicht lassen wollen, weil sie ihnen zu lieb ist. Wissen Sie, ich sollte jetzt Zettel ausgeben und Bleistifte und sagen, 3 Minuten Pause. Schreiben Sie Ihre Sünde drauf. Und stecken das ein. Und überlegen Sie eine Woche, ob Sie wirklich hier entwöhnt werden wollen. Es kann nicht Friede werden, eh nicht der Schlüssel auch von der letzten Kammer unseres Herzens dem lebendigen Gott ausgeliefert ist. Lassen Sie doch unseren Heiland uns bitten, dass er uns entwöhnt von unserer Sünde. Ach, und entwöhnt werden müssen wir, um noch eins zu nennen, von unserem eigenen Ich. Es ist schrecklich, wie wir alles um unser eigenes Ich drehen. Was ist das für ein Schritt bis dahin? Ich bin mit Christus gestorben. Lieben Freunde, solche Entwöhnung von der eigenen Gerechtigkeit, von den hohen Dingen, dem Stolz Gott gegenüber, von unserer Lieblingssünde, das ist kein leichtes Ding. Die Bibel nennt an anderer Stelle dies entwöhnt werden. Wissen Sie wie? Sterben mit Jesus. Das ist kein Kinderspiel. Aber dieses Sterben ist das Tor zum Frieden. Anders geht's nicht. Billiger kriegen sie es nicht. Und wenn ihn jemand Christentum billiger verkaufen will, glauben sie ihm nicht. Ohne diese Entwöhnung fahren wir in die Hölle. Und wenn wir nur noch eine kleine Sünde festhalten wollen, fahren wir in die Hölle. Sie muss zum Feind werden. Sie muss zum Feind werden. Kann sein, dass sie nicht fertig wird, aber sie muss zum Feind werden. Oh, dass wir entwöhnte Kinder würden. Und lassen wir noch ein drittes Wörtlein unterstreichen, bei seiner Mutter. David soll uns den Weg zum Frieden zeigen. Und da sagt uns David, ich bin wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Ist das nicht ein schönes Bild, dass Gott verglichen wird mit einer Mutter? Ich fürchte, dass viele das gar nicht verstehen, weil es heute keine Mütter mehr gibt, keine richtigen Mütter. Was sind das für Mütter, die eine Scheidung willigen, ganz egal, ob die Kinder darüber kaputt gehen, was ich als Jugendpfarrer bei Jungs da von der Not erlebe, dass ein Junge den aufwuchs ohne den Vater oder ohne Liebe der Mutter. Vor Gott ist jede Ehescheidung Sünde. Das sollen Sie wissen. Ohne Ausnahme. Was sind das für Mütter, die ihre Kinder auf die Straße schicken und arbeiten gehen, damit sie eine Fernsehtour oder ein Auto ersparen? Als wenn die Kinder nicht 1000-mal wertvoller wären als so ein elendes Auto oder so eine Fernsehtruhe. Ich bin froh, dass Gott besser ist als die beste Mutter. Und nun schildert David so schön, wie er wie ein Kind im Schoß der Mutter sitzt. Und er sagt, so bin ich nun bei meinem Gott. Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Da sitzt so ein Kind auf dem Schoß der Mutter. Völlig geboren. Das ist eigentlich komisch, denn eigentlich müsste das Kind der Mutter böse sein, finden Sie nicht? Das Kind müsste der Mutter böse sein, weil es entwöhnt ist. Das Kind müsste der Mutter böse sein, sagt Mutter, du gibst mir nicht mehr, was ich will, nämlich die Milch, die du hast. Und merkt, das Kind ist der Mutter nicht böse. Da geht in so einem Baby eine große Veränderung vor. Früher wollte es etwas von der Mutter. Jetzt geht es ihm nur noch um die Mutter selbst. Und sehen Sie, das ist die große Veränderung, die der Weg zum Frieden bedeutet. Vorher wollte ich was von Gott. Oh, die vielen unerfüllten und erfüllbaren Wünsche. Unsere Wünsche, ich will was von Gott. Er tut es nicht, bin ich böse. Und sehen Sie, es ist die große Wandlung, dass ich nicht mehr etwas von ihm will, sondern ihn will. Ihn. Sehen Sie, ich sah neulich mal, auf dem Grabstein stand geschrieben, hier ruht in Gott David Hosemuggel oder was nicht. Da habe ich gedacht, also das möchte ich von mir schon zu Lebzeiten sagen. Das möchte ich auf mein Haus geschrieben haben. Hier ruht jeden Tag in Gott Wilhelm Busch. Das soll ich auf meinem Grabstein stehen, in meinem Leben möchte ich das stehen haben. Er ruht in Gott. Das ist hier gemeint. Danach sehnst du unsere Seele, nicht? Ah, sagst du, ruhen in Gott, was wäre das schön. Aber Gott ist zu fern. Jetzt sage ich es noch einmal. Darum ist Gott in Jesus zu uns gekommen. Und ganz nah geworden. Und in diesem Jesus, in diesem Heiland, darf unsere Seele nun ruhen wie das Kind, das entwöhnte Kind bei seiner Mutter. Wir singen so gern den Vers. Von allen Kirchenmusikern verworfen, von meinem Herzen erwählt, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend in seiner Liebe, da finde ich Himmelslust. Ach, ich wünsche Ihnen diesen herrlichen Frieden. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass du uns arme Menschheit nicht einfach laufen lässt, sondern dass du uns in Jesus den vollen, großen, ganzen himmlischen Frieden jetzt anbietest. Hilf uns, dass wir ernst machen. Amen.